Es ist Dienstag, der 16. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch heute warten wieder eine ganze Reihe an Themen, die dringend hier besprochen und seziert werden müssen. Und das darf ich wieder mit Jasmin. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Markus.
Wir müssen unsere Empathie zeigen heute, Jasmin. Es sitzen allein in Nordrhein-Westfalen heute 73.000 Schülerinnen und Schüler in der Abiturprüfung, also in diversen Nebenfächern wie Geografie, Kunst, Psychologie, Religion, Philosophie und Sport. In anderen Ländern ist es auch schon losgegangen. Auch dort ist gerade die Hardcore-Abiturzeit. Sag mal, welche Erinnerung hast du an dein Abitur? So mega Stress oder lief es bei dir eigentlich so ganz gechillt?
Also ich wünsche dir natürlich erstmal ganz viel Glück, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch NRW-Abi. Das heißt, ich habe eine Woche vorher habe ich mir so ein Abi-Kompaktbuch durchgelesen in jedem Fach.
Na klar.
Und habe es dann einfach auf gut Glück machen lassen. Aber ich weiß noch, dass die schlimmste Abi-Prüfung die Englischprüfung war, weil ich für die gar nicht gelernt hatte. Und den Rest habe ich einfach so, also ich hatte gar keine Angst vorm Abi, aber ich dachte so, wenn ich so weit gekommen bin, dann schaffe ich auch das. Und ich glaube, das gilt auch für die meisten Leute, besonders in NRW. Deswegen wünsche ich Ihnen ganz viel Glück und fühle mit Ihnen. Wie war es denn bei dir?
Ja, also ich war, das kennst du ja auch vom Podcast, ich war immer top vorbereitet, also ist das auch halbwegs gut gelaufen. Nein, meine Lieblings-Abi-Prüfung war, ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt, Sport, und da hatte ich einfach Fußball-Abi. Also das bestand aus einer kurzen theoretischen Prüfung und dann einem Spiel mit 21 Statisten, wo einfach so eine Halbzeit Fußballspiel simuliert wurde und nur meine Performance quasi bewertet wurde. Und da hatte ich wirklich also reizende Mitschüler, die mich durchaus so in Szene gesetzt haben, dass es so aussah, als hätte ich den ganzen Platz dominiert. Und insofern war das auch sehr erfolgreich. Also ich habe wirklich beste Erinnerungen an die Abi-Zeit.
Hast du auch was Inhaltliches gemacht? Also so was geschrieben oder hast du dein Abi mit einem Ball bestanden?
Religion, Singen, Fußball und ja genau, Podcasten.
Singen?
Nee, ich hatte ansonsten Super. Auch noch Geschichte, hat mir großen Spaß gemacht.
Geht
Englisch
um.
War mein schlechtestes Fach. Ja, und dann musste man ja noch eins von den aus dem für mich Horrorbereich Naturwissenschaften wählen. Da habe ich das relativ leichteste für mich zumindest genommen, Biologie. Also so.
Wir hatten fast das gleiche Abi, das ist ganz lustig.
Sehr gut.
Bei mir waren es vier Fächer. Ich hatte Deutsch und Geschichte Leistungskurs, dann hatte ich Englisch schriftlich und.
Und dann Fußball-Abi.
Bio schriftlich und Englisch mündlich. Schlimm. Bei uns durfte man keinen Sport mehr nehmen. Sport und Kunst war aus dem Leistungskurs verboten. Durfte man nicht. Ihr hattet es noch schön im alten NRW.
Noch leichter. Also, alles Gute.
Endgültig zu weit gegangen.
Iran-Israel-Konflikt. Arabische Welt spottet mit Memes über Angriff, so berichtet es der Spiegel. Der Iran hatte ja in der Nacht zum Sonntag erstmals in der Geschichte der Islamischen Republik seinen erklärten Erzfeind Israel direkt angegriffen. Israels Armee berichtete von rund 300 Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern, die jedoch fast alle abgefangen wurden. Der Westen reagierte mit Entsetzen auf den Angriff, doch viele Menschen im sunnitisch geprägten Nahen Osten, die eher Saudi-Arabien nahestehen, reagierten mit Häme. Im Netz kursieren zahlreiche Bilder, die iranische Raketen als Papierflieger zeigen. Einflussreiche Politiker sprechen von einer Comedy-Show und nennen den Konflikt einen Showtanz. Es gab da zum Beispiel ein Bild von so einem Militärfahrzeug, auf dessen Rampe, wo ansonsten irgendwie so die Riesenraketen sind, einfach eine riesige Gurke geladen war. Und ein weiteres Bild zeigt Irans Staatsoberhaupt Ayatollah Khamenei auf einer Gurkenrakete durch die Wolken reitend. Also viele Postings laufen unter dem persischen Hashtag strenge Rache. Als solche hatte Irans Präsident Ebrahim Raisi im vergangenen Herbst mögliche iranische Angriffe auf Israel als Folge des Gazakriegs bezeichnet. Also ich habe die mir alle angeguckt und es wird sich da tatsächlich kräftig lustig gemacht über das iranische Militär, die iranische Führung, weil ja zum Glück für Israel also 99% dieser Raketen, Drohnen und Marschflugkörper tatsächlich abgefangen wurden.
Ja, es gibt ja auch schon so Bilder an den Stränden teilweise, wo diese leeren Hülsen dieser Drohnen liegen, die ja relativ groß sind. Und ich habe auch gerade auf TikTok einige Videos gesehen, wo sich Leute wirklich darüber lustig machen. Das ist natürlich jetzt die Frage, an sich ist es natürlich nicht lustig und auch der Angriff nicht. Man weiß ja trotzdem nie, was passiert. Und die Frage dahinter ist ja schon so ein bisschen, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, der Iran zeigt sich hier wahnsinnig schwach. Es hätte ja auch eigentlich was passieren können. Was soll das sein? Das ist eine Machtdemonstration. Aber ich glaube, genau das sollte es einfach sein, eine Provokation. Deswegen habe ich eher so das Gefühl, die Frage dahinter, was könnte eigentlich noch kommen? Was wäre eine richtige Machtdemonstration? Gibt es eine oder ist es wirklich tatsächlich das jetzt gewesen im Kontext von diesen Memes? Eigentlich sozusagen der bittere Beigeschmack.
Das ist tatsächlich die große Frage, die du aufgeworfen hast. Also es war ja so, dass Israel die iranische Botschaft in Syrien am 1. April bombardiert hatte. Es gab da Todesopfer, wohl wichtige Militärs und Geheimdienstler wurden dort ausgeschaltet. Und es war allen glasklar, dass irgendeine iranische Reaktion folgen müsste. Also das war schon quasi aus Ehrpusseligkeit. Das kann keiner auf sich sitzen lassen. Und die Spekulationen gehen ja dahin, dass Iran durchaus bewusst war, dass sie hier also auch vor dem eigenen Publikum quasi zeigen müssen. Also wir lassen nicht einfach unsere Botschaft bombardieren. Und dass ihnen gleichzeitig bewusst war, dass diese abgefeuerten Drohnen und Raketen höchstwahrscheinlich, also sicher kann man natürlich nie damit rechnen, höchstwahrscheinlich von der sehr, sehr guten israelischen Flugabwehr abgefangen werden. Und jetzt ist eben die große Frage, ist es damit vorbei? Also die iranische Stellungnahme war ja sofort so, für uns ist der Fall damit auch abgeschlossen. Schönen Dank, Kollegen. Aber die große Frage, wie reagiert Israel jetzt? Sagen sie, okay, wir sind quitt? Oder aber sagen sie, nein, 300 Raketen, das erste Mal der Versuch, auf unser Territorium zu kommen. Wir müssen jetzt wieder reagieren.
Das kommt ganz darauf an, was der israelische Geheimdienst an Informationen darüber hat, was es eventuell für Waffen geben könnte oder was die Intention des Irans sein könnte. Wie Miki zum Beispiel gestern auch schon in der Folge gesagt hat, ist es ja so, dass Netanyahu auch die große Chance hat, sich jetzt als Mann des Friedens zu inszenieren. Ich glaube, mit Blick darauf, dass Israel schon umgeben ist von tendenziell mehr Feinden als Freunden, da ein bisschen mehr Peace mit reinzubringen, das könnte ich mir eigentlich gut vorstellen, weil die Frage ist, was hätte man jetzt davon, wenn man dieses, es hat ja so ein bisschen was von, du hast mich gehauen, ich hau dich zurück. Aber ich hau dich nur leicht zurück, weil ich will es nicht auf mir sitzen lassen, dass du mich gehauen hast seitens des Irans. Und ich glaube, da wird es jetzt auch bei bleiben.
Genau so klingt aber auch das, was wir gestern Abend wieder aus Israel gehört haben. Dort hat das Kriegskabinett erneut über eine mögliche Reaktion beraten. Und einem Medienbericht zufolge wurden mehrere Optionen für einen Vergeltungsschlag diskutiert. Ziel sei es, dem Iran zwar zu schaden, aber keinen Krieg auszulösen. Also wieder etwas wohl Kalkuliertes. Und die Sorge bleibt für alle, die nur aus der Ferne zuschauen können, dass durch eine Überreaktion auf einer der beiden Seiten die Sache am Ende doch eskaliert.
Das hat mich traurig gemacht.
Lana Del Rey at Coachella Review, a disappointingly lifeless start to the festival. Das ist ein sehr vernichtender Artikel einer Rezension aus dem Guardian.
Oh ja, der hat es in sich.
Ja, die Autorin beschreibt nämlich diesen lang ersehnten großen Headliner-Auftritt von Lana Del Rey beim Coachella-Festival letztes Wochenende und sagt einfach, dass die Sängerin eigentlich keine Töne getroffen hat. Es war underwhelming, es hatte keine Power. Und ich muss kurz diesem Artikel eine Gegenrede entgegensetzen, weil als großer Lana Del Rey-Fan, auch als Person, die glaubt, dass die Autorin gar keine Ahnung hat von dieser Musik und was da passiert ist, muss ich ganz klar sagen, dass was Lana Del Rey da geleistet hat, war wahnsinnig beeindruckend. Sie ist auf einem Motorrad durch die ganze Menge reingefahren worden, hat mit dem Song Jealous Girl gestartet. Sie hatte Billie Eilish zu Gast.
Ja.
Sie hat die Töne sehr gut getroffen. Es war nur so, dass im Livestream sozusagen seitens von Coachella, dem Festival selbst, es eine sehr schlechte Verbindung gab und das Mikrofon zu leise war, aber vor Ort wirklich eine gute Qualität da war. Wahnsinns Outfit-Change. Und John Batiste war auch da, Grammy-Gewinner. Also es war Wahnsinn. Und dieser Artikel ist eigentlich so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob du diesen Auftritt kennst. Es gab einen berühmten SNL-Auftritt von Lana Del Rey, wo sie so ganz schlimm singt und so steht.
2012. Das ist, wird heute noch drüber gesprochen, weil der war wirklich schlecht. Oder war das jetzt wieder nur böse Nachrede aus deiner Sicht?
Also sag ich mal so, als Tumblr-Girl hat es auch so ein bisschen, es war auch ein bisschen kultig. Es war schon scheiße, aber es war halt kultig. Und ich finde, bei Lana ist alles sehr kultig. Aber dieser Auftritt war wirklich gut. Du hast bestimmt auch das Snippet gesehen von Billie Eilish und ihr, wie sie zusammen Videogames, einen ihrer wichtigsten Hits zusammen, performt haben. Und das war einfach sehr gut. Und das war nicht das Einzige, was gut war. Ich weiß nicht, was du so gesehen hast von dem Wochenende. Aber dafür, dass Coachella so egal geworden ist, weil keine Influencer mehr da sind, ist es auf einmal richtig gut musikalisch. Also Doja Cat mit einem Headliner-Auftritt, No Doubt. Will Smith hat G. Balvin auf der Bühne beehrt.
No Doubt wurde natürlich versucht, also jetzt auch ältere Generationen mal wieder ranzuziehen. Ne?
Ach, hast du dich da abgeholt gefühlt oder was? Warum sagst du das jetzt, Markus?
Ehrlich gesagt nicht, aber das ist natürlich so. Das ist aus einer anderen Zeit, also weit vor Lana Del Rey und Mitte der 2010er, wo das Festival ja quasi den absolut großen Erfolg feierte.
Ja, voll. Es ist auch relativ witzig. Es gibt ein Video, wo Gwen Stefani in die Menge ruft, nur die Männer sollen singen, I'm just a girl. Und dann schreien zehntausende Männer, I'm just a girl. Und es hatte sehr viele ikonische Facetten. Und noch eine Sache, Tyler, the Creator, kam einfach aus so einem Heuballen gesprungen. Das war mein Lieblingsmoment. Ich wäre gerne da gewesen. Coachella ist jetzt wieder cool, weil keine Influencer mehr da sind. Und genau,
gut, dann solltest du auch nicht kommen. Dann solltest du auch fernbleiben.
Ich bin keine Influencerin. Ich poste nur ästhetische Bilder, Herr Feldenkirchen.
Nehmen wir das mal so, Frau Imbarek.
Gucken mal, wer da spricht.
Scholz in China. Wie der Kanzler in Shanghai für Meinungsfreiheit wirbt, das beschreibt die FAZ. An einer Universität in Shanghai hat Kanzler Scholz zu chinesischen Studenten über geistiges Eigentum und seinen Cannabiskonsum gesprochen. Dabei nutzte Scholz vor seinen diplomatisch heikleren Treffen mit Chinas Staatsführung den Abstecher in die Uni, um ein paar Dinge freier heraus auszusprechen, ohne dabei seine politischen Gastgeber zu sehr zu verstimmen. Den auf Deutsch gestellten Fragen begegnete er locker und antwortete oft so, dass daraus eine indirekte Kritik an Chinas Politik resultierte. Eine kritische Frage zum stereotypischen Bild Chinas in der deutschen Öffentlichkeit nutzte er zum Beispiel, um offene, freie Diskussionen bei einem Glas Wein oder Bier zu empfehlen, ob mit Deutschen oder den eigenen Landsleuten. Er lobte auch den Studiengang geistiges Eigentum und sprach ganz beiläufig über die Sorgen deutscher Firmen angesichts der allgegenwärtigen Ingenieursspionage. Trotz der großen Entfernung kam er aber auch um das Thema Cannabis nicht herum. Dabei half er sich auch mit dem Tipp, dass man es ja auch einfach nicht rauchen könne, so wie er, der trotz seiner 66 Jahre noch nie Cannabis konsumiert habe. Also, ich war nicht dabei, habe diesen Bericht aber wirklich mit großem Interesse gelesen und so wie es hier rausgearbeitet ist, hat er quasi, weil das ja immer die große Frage ist, wenn deutsche Kanzler nach China reisen, wie viel Kritik bringen sie an der mangelnden Demokratie, dem mangelnden Rechtsstaat, der mangelnden Menschenrechte an? Und dann ist es natürlich immer schwierig, wenn man beim großen Zampano da Kritik anbringt, obwohl man ja gleichzeitig ganz viele Wirtschaftsdeals mit nach Hause nehmen will. So hat er es auf dem Umweg dieser Studentenveranstaltung gemacht und da ganz subtil. Hat dir das gefallen, Jasmin?
Man könnte jetzt sagen, es ist ein bisschen unseriös. Ich würde sagen, es ist ganz clever gemacht. Es ist ein guter Termin, der da gesetzt wurde. Es sind ja eh sehr unruhige Zeiten. Das heißt, wenn er da noch so stand und nebenbei noch seine Wirtschaftspolitik einflechtet und seine Kritik, ist es einfach ein bisschen clever gemacht. Und ich habe in der Tat diese Cannabis-Frage bei mir auf TikTok und Instagram gesehen. Die ist irgendwie ein bisschen viral gegangen von dieser einen Studentin. Und ich fand es ganz lustig, dass das Thema unserer Nischendebatte selbst in China eine Rolle spielt. Ich würde sagen, rein PR-technisch ist das, glaube ich, ganz gut gelaufen für den Kanzler.
Ja, also nur mal um an diesem Beispiel, also Cannabis ist ja eher eine heikle Frage für ihn gewesen, aber es geht so um das, was er so um die Ecke quasi am chinesischen System kritisieren wollte. Ich habe es ja eben auch schon genannt. Also ist an dieser Uni in Shanghai ist, aus welchem Grund auch immer, wohl vor kurzem der Studiengang geistiges Eigentum eingeführt worden. Und das hat Scholz, wurde ihm zugetragen und er hat sich darauf gestürzt und hat dann gesagt, herzlichen Glückwunsch, also zu dieser Fächerwahl. Und Und dann betont, wer lange etwas entwickelt habe, der wolle ja, dass sich das auch wirtschaftlich auszahle und nicht, Zitat, irgendjemand kommt, der gar nichts geforscht hat und sagt, ich kopiere das einfach und der nicht dafür zahle. Deswegen sei geistiges Eigentum wichtig für wirtschaftlichen Fortschritt und Zusammenarbeit. Und er umarmt dort quasi die Chinesen dafür, dass sie selbst diesen Studiengang jetzt in die Welt gesetzt haben. Und man könnte auch sagen, hintenrum gibt er ihnen natürlich auch eine in den Magen, weil die Chinesen zumindest bisher dafür bekannt waren, eben doch das geistige Eigentum aus Ländern wie Deutschland also ganz skrupellos zu kopieren und zu missbrauchen.
Das stimmt. Und es gibt noch eine Frage bezüglich der Stereotypen des Chinesen in Deutschland, die Scholz dann auch relativ clever beantwortet, diese Frage, weil er nämlich sagt, dass das Wichtigste der Austausch per se sei und man das offene, freie Gespräch suchen solle, was ja auch wieder so ein Umgehen ist, die Kritik zu äußern und gleichzeitig irgendwie den Studiengang und die Leute dort vor Ort so ein bisschen dafür zu loben, was sie da geschaffen haben. Deswegen, also gerade diese Frage fand ich irgendwie sehr geschickt gelöst, weil man ihm da eigentlich nichts falsch auslegen kann. Dementsprechend, ich weiß nicht, wer es rausgesucht hat, dass dieser Studiengang da ist und es so wichtig ist, aber es scheint auf jeden Fall gute PR-Arbeit gewesen zu sein.
Ja. Das Thema Menschenrechte spielte übrigens sogar an der Uni keine Rolle. Wer jetzt darauf hofft, dass er das gegenüber dem chinesischen Staatspräsidenten anspricht, der ist, glaube ich, ein allzu großer Optimist.
Das ist sie jetzt. Die Wende.
Ampelkoalition einigt sich auf Reform des Klimaschutzgesetzes, das berichtet T-Online. Monatelang hatten die Ampelparteien miteinander gerungen, jetzt steht die Einigung. Das Klimaschutzgesetz soll reformiert werden. Zudem verständigten sich die Fraktionen auf ein Solarpaket. Mit der Einigung dürften weitreichende Eingriffe wie Wochenendfahrverbote für Autofahrer, um Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen, vom Tisch sein. Davor hatte unlängst Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP gewarnt. Die Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, Marie-Louise Wolf, kritisiert die Reform des Klimaschutzgesetzes vor allem wegen der beschlossenen Auflösung der Sektorenziele, die vor allem den Klimasünderverkehrssektor aus der Schusslinie nehme. Dass das passiert, ist ja schon lange klar. Jetzt ist es soweit und jetzt gab es nochmal dieses Ringen um eben genau diesen Verkehrssektor. Ich muss ehrlich sagen, vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv, Markus, weiß nicht, wie du das siehst. Der Aufschrei bezüglich der Autofahrer und wie sie davon beeinflusst sein sollen, ist ja relativ gering geblieben, weil ich das Gefühl habe, wir sind ja eh eine sehr autofreundliche Gesellschaft und dementsprechend hat vielleicht die klimafreundliche Verkehrslobby ja auch einfach verloren, weil sie nicht in der Mehrheit ist.
Also das war ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen einfach nur ein Trick von Volker Wissing, der quasi das vermeintliche Horrorbild an die Wand gemalt hat. Also wenn ich in meinem Verkehrsbereich auch die Ziele einhalten soll, ja, dann machen wir halt Wochenendfahrverbote. Er lenkt damit natürlich davon ab, dass er also aus eigenem Antrieb keine allzu großen Anstrengungen übernommen hat, um auch in seinem Bereich, wie es auch die anderen Bereiche, wie Bauwirtschaft, wie Energiewirtschaft etc., wie sie ihre Ziele erreichen sollten. Da hat er einfach gesagt, nö, ist zu schwierig. Und deshalb wird das jetzt kollektiviert. Ich kann mich noch dran erinnern, es ist, glaube ich, ein Jahr her. Da gab es den längsten Koalitionsausschuss von Grünen, SPD und FDP aller Zeiten. Ich weiß nicht mehr, es waren gefühlt 3 Wochen, die sie da im Kanzleramt zusammensaßen. Und am Ende stand genau dieses Ergebnis, dass sie über ein Jahr gebraucht haben, übrigens auch um eine neue Solarförderung, die jetzt beschlossen wurde, quasi rechtskräftig zu machen. Das zeigt, wie schwer sich diese Ampel beim Klimaschutz tatsächlich tut. Ich bin bei dir, dieses Rausnehmen oder die Aufhebung der Einzelverantwortlichkeit für die einzelnen Sektoren, das muss nicht per se quasi der Untergang aller Klimaschutzbemühungen sein. Es kommt jetzt tatsächlich darauf an, ob sich ein Land, eine Bundesregierung als Kollektiv begreift und die selbstgesetzten Ziele trotzdem erfüllt. Das ist ein Experiment, das Ergebnis ist zumindest offen.
Es gibt auf jeden Fall einen neuen Druckfaktor, denn passenderweise wurde gestern veröffentlicht, dass der Verkehrsbereich sein Klimaziel das dritte Jahr in Folge verfehlt hat. Statt den erlaubten 133 Millionen Tonnen Treibhausgas stieß der Verkehrssektor im vergangenen Jahr 146 Millionen Tonnen aus. Das heißt, hier hat man auch nochmal eine Zahl, die man greifen kann. Aber trotzdem ist das in dem letzten Jahr eines der höchsten prozentualen Rückgänge gewesen, binnen der Jahre seit 1990. Das heißt, einerseits Fortschritt, aber andererseits hat dieser Verkehrssektor sein übers hohe Ziel hinausgeschossen. Also ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man solche Zahlen nennt, kann man ja auch was Positives dazu sagen. Vielleicht muss man das ja irgendwo anders klauen. Volker Wissing kann ja mal Robert Habeck fragen, ob er das von einem anderen Sektor haben kann. Dann kann man weiterhin sonntags fahren, der muss keine Panik mehr machen.
Also ich meine, so ein bisschen skeptisch könnte man schon werden, weil die gestern am lautesten gejubelt haben, dass man da jetzt endlich einen Abschluss erzielt hat, das waren schon die Kollegen von der FDP. Was es auf Drängen der FDP übrigens nicht gab, war ein sogenannter Resilienzbonus für die deutsche Solarindustrie. Es ist ja so, dass mehrere Solarunternehmen aus Deutschland gerade erwägen, wegen der aktuellen Misere ihre Produktion in Deutschland einzustellen, abzuwandern. Als Grund wird da immer genannt, dass chinesische Hersteller den Markt mit Modulen zu Dumping- oder Dumplingpreisen fluteten. Ja, und da war jetzt halt die Idee, solchen Unternehmen unter die Arme zu greifen. Er wurde aber jetzt abgelehnt. Stattdessen setzt man darauf, dass Solaranlagen mit weniger Bürokratie quasi installiert werden können und dass das zu einem Boom der Solarenergie in Deutschland führt.
Das gibt's doch gar nicht.
America First. Deutsche Streaming-Nutzer verschmähen lokale Inhalte. Das berichtet der Branchendienst DWDL. Zwei brisante Studien des Europarats stellen kein sehr rosiges Zeugnis für das Streaming-Programm Made in Germany aus. Nachdem sich in den letzten Monaten zahlreiche große Namen wie Paramount Plus, Sky oder Warner Brothers Discovery teilweise oder ganz von lokalen Eigenproduktionen in Deutschland verabschiedet hatten, zeigt sich jetzt auch in nackten Zahlen, dass US-Content im Verhältnis zu europäischem Content unterdurchschnittlich genutzt wird. Deutschland steht dabei sogar ganz weit hinten. 65% der gesamten Streaming-Zeit entfallen auf amerikanische Serien und Filme, obwohl diese nur 41% des Angebots ausmachen. Umgekehrt sind die nationalen Inhalte nirgendwo so unbeliebt wie in Deutschland. Nur 8% der Streaming-Zeit entfallen hier auf 18% nationaler Inhalte. Also, woran zum Kuckuck könnte das jetzt bitte liegen? Jasmin, streamst du auch viel zu wenig deutsche Filme oder Serien? Also, wer macht hier die Statistik kaputt?
Also, ich möchte jetzt nicht böse klingen, aber vielleicht ist es einfach ein Zeichen, dass der Versuch des deutschen Film- und Serienmarkts, genau wie die Amerikaner zu sein, nicht so gut funktioniert und dass Til Schweiger-Filme vielleicht doch nicht das sind, was alle Deutschen wollen. Oder noch geiler, diese ganzen ARD-Inhalte, die auf Netflix oder so gepumpt werden und man sich so fragt, hey, das gibt's doch auch in der Mediathek, warum muss ich das jetzt auch bei Netflix haben? Kein Wunder, dass die Leute das nicht streamen. Und so Filme, in denen es um, keine Ahnung, Vor- und Nachnamen geht, Flüchtlinge oder was weiß ich, ob das eigene Kind trans ist und das irgendwie so wahnsinnig komisch satirisch dargestellt wird und die Ernsthaftigkeit da manchmal auch an den falschen Stellen fehlt, muss ich ehrlich sagen, ich konsumiere auch sehr viel skandinavisch, sehr viel amerikanisch. Und das auch aus Grund, weil es ja einfach gut ist. Ich weiß nicht, du guckst nur deutsche Filme, ne?
Du bist bekloppt. Nee. Also skandinavisch, das ist natürlich, ich bin ein absoluter Fan diverser dänischer Serien, sowohl Polit- als auch Krimiserien.
Natürlich
amerikanisches. Man muss sagen, also so eine Serie, eine deutsche Serie bei Netflix wie Liebes Kind vom lieben Kollegen und Freund unserer Show, Friedrich Oetker, produziert, das ist natürlich eine absolute Ausnahme. Also diese Serie wurde zu einem internationalen Erfolg und erhielt Einzug in die ewige Top 10 der nicht englischsprachigen Netflix-Serien. Aber das eine absolute Ausnahme. Ich habe es eben auch schon gesagt, Anfang des Jahres zum Beispiel ist Paramount Plus aus der lokalen Eigenproduktion in Deutschland und auch anderen Märkten komplett ausgestiegen. Und als ich das las, musste ich mich daran erinnern, ich selber war in der ersten deutschen Eigenproduktion auf Paramount Plus zu sehen. Das war die Serie Der Scheich vom Regisseur Deni Levi. Und der hatte sich irgendwie vertan oder der hatte irgendwie in sein Drehbuch immer so eine Szene mit Journalisten reingeschrieben. Und da war wohl ein Journalist, der so vor dem Parlament dann irgendwie den Politiker, der gerade in Bedrängnis kam, irgendwie so bedrängte, hallo, was machen Sie denn, wie können Sie nur? Und da hat er mir dann erzählt, reingeschrieben, Feldenkirchen. Und dann mussten da irgendwann das besetzt werden. Und dann fragte die Frau, naja, wenn das immer so quasi da drin stand, dann frage ich ihn doch mal selbst. Ich war da einen Tag und es hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich glaube, die Serie war dann allerdings doch nicht so gut. Wie gesagt, die Eigenproduktionen wurden eingestellt.
Es sind übrigens auch nicht nur deutsche Produktionen. Ich glaube, du hast es wahrscheinlich auch gerettet. Die Leute haben es eigentlich nur wegen dir geguckt.
Quatsch.
Die 8 von den 18%. Aber es ist auch so, dass alles, was in Deutschland produziert wird, von amerikanischen Firmen nicht funktioniert. Also vielleicht ist einfach Deutschland ein schlechter Ort dafür.
Naja, es gibt noch einen schlechteren Ort.
Ja.
Frankreich. Also deren Serien laufen sowohl woanders als auch im eigenen Land noch schlechter. Nein, es wird einfach alles auch dominiert von US-Serien. Du hast, wir haben ja die Zahl eben gehört, 65% der gesamten Streamingzeit entfallen auf amerikanische Serien, obwohl nur 41% des Angebots. Und deshalb abschließend die Frage an dich, Jasmin. Auf welche Fortsetzung einer US-Serie wartest du jetzt gerade am dringlichsten?
Oh Gott. Ich will schon Stranger Things sehen, aber ich wollte gerade lustigerweise ein deutsches Loblied singen. Darf ich das noch mit einbringen?
Nämlich?
Das hat nichts mit Netflix und nichts mit diesen Streaming-Plattformen zu tun, sondern mit der ARD-Mediathek. Ich liebe nämlich diese ganzen Charité-Kudamm-Serien und finde das total toll, dass es die zwischendurch auch auf Netflix gibt, falls ich vergesse, dass es die gibt. Aber ich gucke sie natürlich in der Mediathek und ich glaube, das ist das, was Deutsche wollen. Deutsche wollen historische Dramen, Kriegsdramen, nee, und diese Sendung gucken. Ich bin da wahnsinnig empfänglich für und ich glaube, das läuft auch so gut, weil Deutsche eigentlich das wollen und keine Comedy-Serien auf Netflix.
Ich warte auf nichts anderes so sehr wie auf die dritte Staffel von White Lotus. Die Dreharbeiten haben wohl schon begonnen.
Das ist ja so Mainstream.
Im Luxushotel in Thailand und ich.
Die Zukunft ist weiblich.
Amsterdam investiert in Toiletten für Frauen nach Protestpinkeln. Das berichtet auch T-Online nach.
Was die alles wissen bei T-Online.
Same, hab ich ja auch gedacht. Nach jahrelangem Kampf und einem Protestpinkeln von Frauen werden in Amsterdam endlich mehr öffentliche Toiletten geschaffen, die nicht bloß aus Pissoirs für Männer bestehen. Auslöser des Kampfs von Frauen in Amsterdam für mehr öffentliche Toiletten war die Verurteilung der Studentin Gerte Piening 2015 wegen Wildpinkelns. Weil keine Toilette in der Nähe war, hatte Piening sich aus der Not heraus neben ein Gebäude gehockt. Mhm. Dafür bekam sie eine Strafe von 90 Euro. Auch ein Gericht hielt nach einer Beschwerde der Studentin die Strafe aufrecht. Diese hatte vor Gericht gesagt, dass es in Amsterdam zwar 35 öffentliche Toiletten gibt, von denen aber nur 2 für Frauen geeignet seien. Es folgten Protestaktionen, bei denen Frauen demonstrativ in Pissoirs oder auf den Gehweg pinkelten. Piening findet die Investition in neue Toiletten prima. In der Zwischenzeit nämlich, so räumte sie gegenüber dem Sender NOS ein, sie sei erneut zum Wildplassen gezwungen gewesen. So nennen die Niederländer das Wildpinkeln. Ja, Zülpicher Platz, Köln, gleiches, da gibt es nur Pissoirs. Ich kann das sehr nachempfinden. An Karneval, Horror. Deswegen kann ich es dir nur unterstützen. Markus, was? Findest du auch, dass Protestpinkeln eine gute Aktion ist, um zu zeigen, dass Frauen auch auf die Toilette dürfen in der Öffentlichkeit?
Ich finde es sehr gut. Machst du das da auch da rund um den Zülpicher Platz schon?
Nee, ich nehme das jetzt mal so Inspiration mit fürs nächste Karneval. Mhm. Der nächste 11.11. kommt bestimmt.
Also ich hatte nicht gedacht, dass es auch bei uns in Deutschland, ja, holländische Verhältnisse gibt. Also 35 öffentliche Toiletten für eine ja doch große Stadt mit vielen Besuchern wie Amsterdam hätte ich nicht für möglich, überhaupt erstmal nicht für möglich gehalten.
Ja.
Dann davon 2, die überhaupt für Frauen benutzbar ist. Das ist ein absoluter Witz. Also ich kann jede Wildpinklerin aus den Niederlanden absolut verstehen und hoffe, dass der Protest auch wirklich da jetzt auch nachhaltig Erfolg hat. Ich persönlich muss sagen, habe nur schlechte Erfahrungen mit Wildpinkeln gemacht.
Aber es gab doch so viele Pissoirs, Markus, hast du die übersehen?
Also in meiner Jugend schon, da war ich eher so auf dem Land und dann wurden die Zäune, wo die Weiden, wo die Kühe waren, wurden immer mit so einem Elektrozaun. Ja, da hat man dann als kleiner Junge mal wild gepinkelt und leider gegen diesen Zaun. Und durch das Wasser kommt dann halt der Stromschlag.
Also, ach, wirklich?
So. Und Jahre später als Student war ich mal in Spanien nackt baden im Meer. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schon ans Pinkeln ging. Aber dann hat mich auf einmal ein Fisch gebissen. Und also diesen Schmerz, den vergesse ich bis heute nicht.
Markus, ich kann nicht, ich habe heute so viel über dich erfahren, vom Abi übers Wildpinkeln und Nacktbaden. Ich finde, ich kann eigentlich nicht mehr weitermachen.
Gut, dann beenden wir das für heute.
Das ist ja wohl nicht euer Ernst.
Brisanter Bericht vom Zoll. Schwere Kriminalität bei Paketdiensten. Darüber berichtet die Rheinische Post. Der Zoll hat ein Schreiben an das Bundesfinanzministerium gerichtet, aus dem hervorgeht, dass in der Kurier-, Express- und Paketbranche aufgrund komplexer und weit verbreiteter Subunternehmerketten in hohem Maße Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsformen stattfinden. Gut, Ausbeutung ist hier nicht erwähnt, aber soll es auch geben. Der Zoll wertet die deutschlandweiten Ermittlungsergebnisse als klare Anzeichen schwerer, struktureller und organisierter Kriminalität, weil Täter planmäßig ein System von Strohfirmen betreiben würden, um Kontrollbehörden zu täuschen, Arbeitsgesetze zu umgehen und höhere Gewinne einzufahren. Die Vergehen sind vielfältig und teilweise wirklich grotesk. So hatte zum Beispiel im Münsterland ein Subunternehmen zahlreiche Moldawier angestellt, die mit gefälschten rumänischen Papieren alle in der gleichen Unterkunft wohnten. So, davon gibt's unzählige Beispiele. Mich überrascht an dieser Meldung leider gar nichts. Wie geht's dir?
Ja, ähnlich, ne? Also jetzt ist rein platt gedacht. Ich dachte direkt, okay, die Leute bestellen immer mehr, es gibt Next Day Delivery, man sieht dauernd irgendwelche Wagen rumfahren, wo es keine Schilder dran gibt, die aber irgendwie Amazon-Pakete austeilen. Wo kommen diese Menschen alle her? Werden die fair bezahlt? Das ist aber schon wohl länger so. Das ist auch nicht seit 5 Jahren so. Es gab es auch schon vor 15 Jahren, dass die Leute so ausgebeutet werden. Und deswegen bin ich ganz bei dir. Das ist leider in dieser grotesken Art sehr naheliegend.
Jetzt muss man sich ja dann immer, wenn man sowas liest, irgendwie hinterfragt, also mir geht es zumindest so, hinterfragt man sich selbst, inwiefern trage ich dazu bei, mit dem Bedürfnis, alles schnell zu haben, bequem zu bekommen, möglichst auch günstig. Ich frage aber erstmal dich, bist du eine Heavy-Bestellerin und auch so mit ordentlich immer zurückschicken oder geht dir das auch so, dass du jedes Mal, wenn du kurz vorm Klick bist, das, muss das so sein?
Also ich habe 2 Dinge. Es gibt bestimmte Dinge, die kaufe ich nicht im Internet. Ich versuche Bücher zum Beispiel immer doch im Laden zu kaufen oder so Haushaltsgeräte. Und wenn ich weiß, okay, diesen Monat sind so 2, 3 Sachen, auf die habe ich Bock, dann ist es zumindest eine Bestellung. Ich versuche es zu bündeln. Aber ja, ich bin schon eine Person, die regelmäßig bestellt. Aber immer sehr artig, wenn es 3 Klamottenpakete sind, es nur in einem zurückschickt, weil das ja auch geht. Das ist mein schöner Whataboutism.
So, vorbildlich. Ich muss sagen, das Einzige, wo ich so quasi mein an sich ja schon schlechtes Gewissen versuche, ein Stück weit freizukaufen, ist mit guten Trinkgeldern. Aber das, das ändert natürlich überhaupt nichts an der Struktur, dass es da einen enormen Kostendruck gibt, weshalb Subunternehmer noch und nöcher beschäftigt werden, bei denen dann keiner mehr hinguckt und es wirklich scheiß Arbeitsbedingungen gibt. So, und umso überraschender ist dann das hier.
Zwick mich bitte mal.
8 von 10 Deutschen sind glücklich im Job. Das berichtet der Spiegel. In einer Zeit, in der Forderungen nach einer 4-Tage-Woche, besseren Arbeitsbedingungen und einer ausgewogenen Work-Life-Balance lauter werden, zeichnet eine Marktforschungsstudie zur Arbeitszufriedenheit der Menschen ein überraschend optimistisches Bild. So ist der Großteil der Arbeitnehmer in Deutschland glücklich mit ihrem Job. 80% der 1000 Befragten gaben an, alles in allem glücklich mit ihrer Arbeit zu sein. Rundum glücklich mit der Arbeit sind jedoch nur 9% der Befragten. Im Gegensatz zur bloßen Zufriedenheit, die durch ausreichende Bezahlung und angenehme Arbeitsbedingungen entsteht, ist Arbeitsglück laut der Studie ein tieferes Gefühl der Erfüllung und des Sinns in der Arbeit. Dafür braucht es laut den Verfassern der Studie 3 Dinge: Sinnempfinden, Selbstverwirklichung und Gemeinschaftsgefühl. Da muss ich ehrlich sagen, Markus, da erinnere ich mich an einen Christian Lindner, der appellierte, dass der Job ja auch mehr sein kann als nur Arbeit und dass das erfüllend sein kann. Und vielleicht schreibt Lindner sich das auf seine Post-its.
Du meinst letzte Woche? Die Lust auf Überstunden.
Genau.
Natürlich.
Damit das meint, er hat so Post-its in seinem Büro kleben, da steht Sinnempfinden, Selbstverwirklichung und Gemeinschaftsgefühl. Ich habe es jetzt verstanden. Ich entschuldige mich jetzt öffentlich bei Christian Lindner für diese Fehleinschätzung.
Also die Quote, dass hier angeblich 80% der Befragten sagen, alles in allem mache Arbeit glücklich, finde ich sehr überraschend. Ich meine, gut, also du aus der Gen Z, ihr seid nicht zufrieden, weil nur 9%, nur 9% sagen, dass man rundum glücklich ist. Also dieser Anspruch an Arbeit. Ich hatte noch nie den Anspruch an Arbeit, durch sie rundum glücklich zu werden. Aber klar, es muss natürlich überwiegend, soll es neben dem Geld verdienen, eher Spaß machen als belastend sein.
Ja, also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe dir das ja schon mehrfach erklärt. Ich weiß, ich bin technisch in der Gen Z, aber du weißt ja, ich bin nicht unbedingt immer Gen Z. Und an der Stelle muss ich ehrlich sagen,
Kopf bist du 3 Jahrzehnte weiter.
So, Dankeschön. Nochmal schön die Daddy-Issues gefüttert. Nein, danke dafür. Aber es ist in der Tat so, dass ich Arbeiten ziemlich geil finde und das auch sehr, sehr viel mache in meiner Zeit. Und das aber auch viel damit zu tun hat, dass ich einen privilegierten Job habe. Das ist halt für mich der Unterschied. Also wenn Leute sagen, sie arbeiten halt irgendwie, haben Studijobs und arbeiten für 12,50 Euro und finden das scheiße, dann verstehe ich das. Aber in meinem Job ist natürlich wahnsinnig toll. Also für bezahlt werden und mit dir zu reden, ist das Schönste, was es gibt.
Dankeschön. Vielleicht zum Schluss aus dieser Studie entnommen nochmal so ein kleiner Gruß an alle Führungskräfte draußen im Land. Wenn es um das Arbeitsglück geht, ist nämlich die Führung wirklich das Wichtigste. Für 56% der Befragten steht fest, dass schlechte Vorgesetzte das Glück im Job verringern. Danach kommen dann Bereiche wie schlechte Teamkultur und fehlende Kommunikation, auch noch weiteres. Aber wie gesagt, die Vorgesetzten sind am Ende immer das Wichtigste.
Garlic Rühr an Micky Beisenherz.
So, nachdem du jetzt so viel heute über mich gelernt hast, würde ich sagen, dann gehen wir doch einfach mal entspannt in den Tag, oder?
Ja, ich muss das jetzt alles in mein Journal schreiben und das verarbeiten und einfach mal den neuen Markus Feldenkirchen sehen. Danke dafür, dass du mich damit in die Woche lässt, Markus.
So neu ist er für mich gar nicht, aber schön, wenn ich dich hier bereichern konnte mit meiner Geschichte vom Wildpinkeln und dann sprechen wir einfach nächste Woche wieder.
Yes, bis dann, Markus. Tschüss.
Schönen Tag.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.